Also das war die Aufforderung, ich bin dran. Wir haben gerade schon über Stahl gesprochen und ich würde mal so rückblickend sagen, 40 Jahre lang habe ich immer mit Stahl zu tun gehabt, allerdings nie in der Produktion. Das war nicht mein Fall, sondern ich war immer im Handel tätig. Und in der Firma, in der ich zuletzt gearbeitet hatte, da bekamen wir eines Tages, und zwar alle Mitarbeiter, eine kleine Broschüre. Und in dieser Broschüre wurde das Unternehmensziel dargestellt. Jetzt kann man überlegen, ist das erforderlich? Braucht man das? Gut, das war ein großer Betrieb mit Niederlassungen in ganz Deutschland. Und wenn man im Verkauf tätig ist, dann weiß man meistens in den ersten Tagen des nächsten Monats, ob da was hängen geblieben ist oder nicht, also ob der Monat gut gelaufen ist oder nicht. Aber da gab es ja noch so viele andere Leute. Da gab es die Leute, die in der Buchhaltung waren, da gab es die Leute, die in der Abrechnung waren, da waren Leute im Lager, die Kommissionierten, die Lkw-Fahrer, und ich könnte jetzt gar nicht alle aufzählen. Das war ja ein Riesenräderwerk der Zusammenarbeit. Und da kann es leicht passieren, dass man aus dem Blick verliert, warum funktioniert das alles? Nun, diese kleine Broschüre sollte helfen, dass jeder seinen Platz im Betrieb ja wiederfand und dabei auch wusste, ich bin wichtig. Ich bin zwar nur ein kleines Rad an meinem Ort, aber das Zusammenspiel aller, das ist letztlich das Unternehmensziel. Das hat Folgen. Man fühlt sich dann nicht überflüssig. Das hat aber auch die Folge, dass man den Schulterschluss zu seinem Nachbarn sucht. Und das kann auch bedeuten, dass der Verkauf auch mal verträglich mit der Buchhaltung umgeht. Wer im kaufmännischen Betrieb arbeitet oder gearbeitet hat, weiß, dass das nicht immer der Fall ist. Ich kann also meine Tätigkeit einordnen. Zielvoll arbeiten, das gilt heute als Selbstverständlichkeit. Wie sieht das aber in einer Gemeinde aus? Eigentlich sind wir doch auch eine riesengroße Organisation. Hier gibt es ja die unterschiedlichsten Dinge, die gemacht werden müssen. Finde ich mich da wieder in dem großen Unternehmensziel einer Gemeinde? Oder brauche ich als Christ diese Motivation gar nicht, weil ich ja genetisch als Christ vorprogrammiert bin, ich tue alles für den Herrn? War früher so eine Floskel, hörte man öfter. Brauche ich diese äußeren Anreize gar nicht mehr? Der Text, den wir heute Morgen miteinander besprechen wollen, der geht auf diese Thematik ein. Paulus nimmt dazu Stellung, warum er ganz persönlich Apostel ist. Warum oder welche Arbeitsziele er hat, welche Aufgabe er im Reich Gottes erfüllen will. Warum macht Paulus das? Ein kleiner Ausflug, wir müssen das so richtig einordnen. Unser Text stammt aus dem 1. Korintherbrief. Und was war passiert? Paulus hatte ja in dieser Gemeinde, in dieser Hafenstadt Korinth, 1,5 Jahre gearbeitet als Missionar. Er hatte die Gemeinde mit aufgebaut. Und nun waren während seiner Abwesenheit Christen vermutlich aus Jerusalem gekommen. Und die stellten ganz kritische Fragen. Die sagten nämlich, lieber Paulus, mal ganz ehrlich, wir haben doch 12 Apostel, das waren ja die Jünger, die mit Jesu alles erlebt hatten, die sitzen noch in Jerusalem. Warum nennst du dich denn Apostel? Wo ist eigentlich deine Legitimation, lieber Paulus? Woher nimmst du deinen Auftrag? Was ist dein Ziel? Und hierzu nimmt Paulus im 1. Korintherbrief Stellung. Der Text, ich lese den aber immer versweise, wer ihn nochmal zu Hause nachlesen will, 1. Korinther 9, es sind die Verse 16 bis 27. Ich lese zuerst die Verse 16 bis 18. Denn dass ich, Paulus, das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Täte ich es aus eigenem Willen, so erhielte ich Lohn. Tu's aber nicht aus eigenem Willen, so ist mir doch das Amt anvertraut. Was ist denn nun mein Lohn, dass ich das Evangelium predige ohne Entgelt und von meinem Recht im Evangelium nicht Gebrauch mache? Die meisten von uns haben ja irgendwann einmal in Arbeitsprozess gesteckt. wenn man so in einer Arbeit steckt, das ist ja mit Pflichten verbunden. Früher existierten noch Stempelkarten, kann man heute nur noch im Museum sehen. Jedes Mal, wenn man den Betrieb betrat, musste man stempeln, beziehungsweise wenn man ging, wurde auch gestempelt und daraus ergab sich dann die Arbeitszeit. Nun, in modernen Betrieben haben wir heute Gleitzeit, aber man muss sich auch da anmelden. Bei uns hatten wir früher immer eine Kernarbeitszeit, die ging von 9 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten war man frei, man konnte selbst variieren, ob ich morgens etwas später ging oder ob ich mittags etwas früher nach Hause ging. Aber eins stand dahinter, ich musste im Monat meine Sollarbeitszeit erreichen. Gleichgültig, das war Pflicht. Manchmal wünscht man sich ja so das Leben als freischaffender Künstler. Wenn es draußen regnet, so wie heute, gut, dann sitze ich im Büro meine Zeit ab. Und wenn die Sonne scheint, dann gehe ich irgendwo in den Park oder ins Café oder sonst wohin. Schwimmbad wäre auch noch angesagt. Aber das war ja eine andere Sache. Das war mit Pflichten verbunden. Paulus stellt hier in den Versen, die ich gerade gelesen habe, klar, dass er nicht nach eigenem Ermessen, nach geistlicher Tagesform tätig ist. Deshalb verkündigt er das Evangelium nicht. Unmissverständlich sagt er, ich rühme mich nicht, wenn ich das Evangelium predige. Ich muss es tun. Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht weitersage. Sein Verständnis ist also, dass Gott ihm ein Amt übertragen hat, eine Aufgabe. Und da fühlt er sich eingebunden. Das ist ihm eine Ehre, das ist eine Auszeichnung. Ja, obwohl es in der Urgemeinde üblich war, dass man Evangelisten oder Prediger bezahlte, sagt er ausdrücklich, davon habe ich nie Gebrauch gemacht. Ich habe für meinen eigenen Lebensunterhalt gesorgt. Dieses Recht nahm er für sich nicht in Anspruch. Wie sieht denn unsere Mitarbeit in der Gemeinde aus? Vielleicht stöhnen Sie ja manchmal unter der Last, die man so Ihnen auf die Schulter gelegt hat. Klein angefangen, dann ist immer mehr dazugekommen und eines Tages steht man da und sagt, ich kann nicht mehr. Klar, auch wir haben heute die Verpflichtung, mit unseren Kräften vernünftig umzugehen. Aber das heißt nicht, dass ich ein freischaffender Künstler bin. Freelancer heißt das ja so heute. Da ein bisschen machen, aber möglichst keine Verantwortung haben. Ich bin kein freischaffender Künstler am Werk Gottes. Gott hat uns allen, und zwar jedem von uns, ein Amt anvertraut. Und das ist ohne Zweifel mit Arbeit verbunden. Aber Arbeit, die ich gerne mache, die lässt mich ja kreativ werden. Das macht mir ja Freude, da knie ich mich rein. Da steht nicht der Zwang im Vordergrund, sondern der Hintergrund ist Freude. Ich bin beschenkt worden und aus dieser Freude heraus gebe ich das auch weiter. Wenn man die nächsten Verse 19 bis 23 liest, dann möchte man am liebsten sagen, lieber Paulus, bist du eigentlich ein Opportunist, einer, der den Leuten nach dem Mund redet? Ich lese 19 bis 23. Denn obwohl ich, Paulus, frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst zum Knecht für jedermann gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern mit dem Ziel Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf diese Art und Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Mal ganz ehrlich, hat der Paulus denn keine Meinung? Fast liegt es uns ja auf der Zunge zu sagen, lieber Paulus, wo stehst du denn überhaupt? Wofür stehst du denn überhaupt? Bist du so fanatisch, dass du alle deine Grundsätze über Bord wirfst, nur um ans Ziel zu kommen? Wir haben das in der Verkäuferschulung oft gelernt, dass man uns gesagt hat, wenn Sie in einer Verhandlung sind, schaffen Sie eine positive Verhandlungsatmosphäre. Dann kommen Sie auch leichter zum Ziel. Leuchtet uns sofort ein. Ist das auch die Motivation für den Paulus? Eine positive Grundstimmung zu sorgen, damit er den Leuten so richtig was erzählen kann und die überzeugt? Geht es dem Paulus denn wirklich nur um diese positive Stimmung, damit er mit seiner Botschaft wirklich landen kann und ans Ziel kommt? Schauen wir es uns im Einzelnen an. Da heißt es, den Juden ein Jude zu sein. Paulus war ja wirklich aus einem frommen jüdischen Elternhaus. Er war sogar Rabbinenschüler, wir würden heute sagen, theologisch vorgebildet. Dann heißt es weiter, denen, die ohne Gesetz waren, wurde er Bruder, weil er erkannt hat, dass Gesetz ihm keine Erlösung bringt. Paulus hat betont, dass er zur Gemeinschaft der Pharisäer gehörte. Und den Pharisäern ging ja Gesetzesgerechtigkeit über alles. Den Schwachen ein Schwacher, der rühmt sich nicht seiner rhetorischen Fähigkeiten. Wer im Neuen Testament einmal nachliest, der weiß, dass Paulus wirklich diese Fähigkeit hatte, rhetorisch Leute zu überzeugen. Zusammengefasst muss man sagen, nein, Paulus rühmt sich hier, ich bin schwach gewesen. Und wer im Neuen Testament nachliest, der wird feststellen, er hat immer wieder gelitten. Krankheit und Not, die haben ihn immer wieder geplagt. Davon ist er nie losgekommen. Er war wirklich für die Schwachen ein Schwacher. Wenn Paulus das zusammenfasst, dann würde er sagen, ich bin allen alles geworden, so steht dahinter nicht Taktik, also nicht den anderen zu überzeugen, nicht für diese positive Grundstimmung zu sehen. Das ist kein Aufgeben der eigenen Meinung. Paulus hat ein Ziel vor Augen. Er will mit der Verkündigung des Evangeliums Menschen retten. Darum geht es ihm. Es geht ihm nicht um Prinzipien. Er ist kein starrer Verfechter von Grundsätzen. Ob jemand Jude oder Heide ist, ob er arm oder reich ist, ob er in Nöten steckt und Problemen oder aber ob er vor Kraft kaum laufen kann. Paulus stellt sich nicht über die Menschen, sondern er ist auf der gleichen Ebene wie seine Gesprächspartner. Von Mensch zu Mensch will er die Botschaft weitergeben. Darum geht es ihm. Wir haben am Anfang die Frage gestellt, Paulus, ein Opportunist, der sein Fähnchen nach dem Wind hängt, so nach der augenblicklichen Meinung, um damit besser klarzukommen? Die Antwort lautet nein. Paulus verfolgt kein persönliches Ziel. Weil er selbst am Evangelium teilhat, deshalb gibt er es an andere weiter. Das ist seine Triebfeder. Kommen wir wieder zu uns selbst, hier in der Gemeinde. Verfallen wir nicht manchmal auch leicht in die Gefahr, um der Sache Jesu willen, anderen Menschen nach dem Munde zu reden, um diese positive Grundstimmung zu schaffen? Verbiegen wir uns damit nicht unser geistliches Rückgrat? Das ist gefährlich, denn dann verlieren wir den aufrechten Gang. Genauso gefährlich ist es aber, wenn wir zum Prinzipienreiter werden, wenn wir unsere eigenen Erkenntnisse durchsetzen wollen. Paulus fühlt sich von Gott zu seinen Mitmenschen getrieben. Er will mit ihnen in Kontakt kommen. Und das soll auch unser Antrieb sein. Was wir selbst in unserem Leben als frohmachende Botschaft erfahren haben, das dürfen wir an andere Mitmenschen weitergeben. Mit ganzer Freude. Ich habe vorhin erzählt, ich komme aus Beek. In Beek, da gibt es ja einmal im Jahr immer die Beeker Kirmes. Und da gab es früher eine Sache, heute schon lange nicht mehr, aber die Älteren kennen das vielleicht noch. Und zwar, da gab es die Boxbude. Ich fand das immer klasse. Da wurde so ein Zelt aufgebaut, vorne war ein Podium und dann trat irgendeiner ans Mikrofon und dann hatten die meistens drei Kämpfer von der Boxbude und die mussten sich dann vorstellen, eine Kampfstellung, Leichtgewicht, Mittelgewicht, Schwergewicht. Und dann wurde ins Publikum gefragt, wer traut sich gegen diese Leute anzutreten. Dann wurde auch eine Siegprämie ausgelobt, das waren aber meistens D-Mark damals noch. Und wenn der Moderator geschickt war, dann hat er die Leute so richtig aufgeheizt. Man strömte dann in das Zelt, zahlte natürlich vorher. Aber hinter den Kulissen, Da waren die beiden Kämpfer sich ganz schnell einig. Pass auf, du kriegst 20 Mark, aber tu mir bitte nicht weh. Das war also nur Show. Da wurde nicht echt gekämpft, aber die Leute waren drin. Heute gibt es sowas, glaube ich, mit Wrestling. Da werden dicke Männer auf den Boden geworfen, in die Seile geworfen. Die können fürchterlich stöhnen und dann meint man wirklich, denen geht es ganz dreckig. Hinterher trinken die aber ein Bier zusammen. Das heißt Show. Was sagt der Paulus über Show? Ich lese die Verse 24 bis 26. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge, jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse, ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Für uns ist das selbstverständlich. Wenn einer Sport treibt, dann will er gewinnen, dann trainiert er. Ist doch ganz unmöglich, dass einer einen 100-Meter-Lauf läuft und zwischendurch Küsschen zum Publikum gibt. Die kämen aus dem Lachen gar nicht raus. Der würde aber auch nie gewinnen. Oder aber, wenn einer boxen würde und der kreist da mit seinen Armen wie mit Windmühlenflügel, wenn der den Gegner trifft, dann ist das Zufall, aber kein gezielter Kampf. Wir merken also, Paulus macht hier klar, wer in den Ring tritt. Wer auf die Laufbahn geht, der will gewinnen. Der hat dafür aber auch vorher trainiert. Dann muss man kräftig sein. Das ist dann auch mit Muskelkater verbunden. Ich habe das gemerkt jetzt bei den paar Wochen, die wir schon schönes, warmes Wetter hatten, habe ich mein Fahrrad wieder aktiviert, die ersten Runden gedreht und ich spürte, hoppla, im Winter hast du nichts getan. Ich muss wieder trainieren. Paulus ist ganz realistisch. Wer kämpft, der muss auch das Verzichten lernen. Was er anderen predigt, das muss er selbst vorleben. Wenn ein Trainer vor einem großen, wichtigen Spiel ja seinen Spielern die Enthaltsamkeit predigt und macht selbst vorher die Nacht noch drauf, dann werden ihm viele Fragen gestellt. Paulus macht deutlich, mein Einsatz hat ein Ziel. Es geht ihm nicht um vergänglichen Ruhm, um Anerkennung bei den Menschen. Nein, sein Ziel ist es, die Menschen mit dem Evangelium, mit der frohmachenden Botschaft Jesu Christi bekannt zu machen. Und mal ehrlich, das ist nicht die beeindruckende Kür, sondern das ist die Pflicht. Da, wo ich gefordert werde, wo ich exakt arbeiten muss. Das kann man nur durch viel Üben erlernen. Kommen wir zurück zu uns. Wie betreiben wir unsere Mitarbeit als Nachfolger Christi? Kitzelt uns da nicht manchmal auch der Wunsch nach Anerkennung, das Bedürfnis, im Rampenlicht zu stehen, die Aufmerksamkeit der Gäste oder der Gemeinde zu haben? Damit wir hier nicht falsch verstanden werden, Leistung muss auch anerkannt werden. Darum geht es nicht. Aber problematisch ist, wenn diese Anerkennung nur unser Ziel ist. Was ist denn das Ziel für uns als Christen in der Mitarbeit in einer Gemeinde? Wir wollen mit Worten und mit Taten, mit unserem ganzen Leben Zeugen sein für das, was wir selbst als Wohltat von Gott erhalten haben. Und darunter reihen sich die unterschiedlichsten Aktivitäten an. Das kann vom Klavierspielen gehen, da sind die Leute, die uns begrüßen, freundlich am Eingang. Es sind diejenigen, die Gesangbücher austeilen oder wieder einsammeln, die hinterher Kaffee oder Tee gekocht haben. Das sind die Leute, die in der Kinderarbeit aktiv sind oder auch Ältere, die für Junge im Gebet einstehen. Alles ist auf ein Ziel ausgerichtet, nämlich ich verkündige mit meinem Dienst in dieser Gemeinde, was ich von der Liebe Gottes selbst geschenkt bekommen habe. Und das bedeutet ganz praktisch Einsatz, ganzer Einsatz, kein Schaukampf. Wir haben ja oftmals so Lieblingsdinge. Klar, vorhin habe ich gesagt, wenn wir jetzt nur über den Stahl sprechen würden, hätten wir noch lange hier uns unterhalten können. Darum geht es aber gar nicht. Wenn aber Ziel meiner oder in meiner Gemeindearbeit wirklich nur das ist, was mir alleine am Herzen liegt. Vielleicht nur die coole Jugendstunde oder der, ich weiß nicht, schöne Hauskreis, in dem man sich ja so wohl fühlt. Wenn ich das nur alleine als mein Ziel ansehe, dann ist das alles nicht falsch. Aber ich muss es einordnen. Und das Ziel heißt, wir als Gemeinde, jeder von uns, verkündet die Wohltat Gottes durch sein Leben, durch sein Sich-Geben, dadurch, was er auch weiter sagt. Zielgerichtetes Arbeiten, wir haben das vorhin am Anfang gehört, ist für ein Unternehmen wichtig, damit die Leute sich nicht überflüssig fühlen. Zielgerichtetes Arbeiten ist auch in einer Gemeinde erforderlich. Alle müssen wissen, in meinem Bereich, wo ich eingesetzt bin, habe ich das eine Ziel, nämlich die frohe Botschaft Gottes weiterzugeben. Und dann müssen wir uns die Fragen schon beantworten. Wer ist denn unser Auftraggeber? Wie erfülle ich meine Aufgaben? Was ist das Ziel meiner Mitarbeit, genau da, wo ich stehe? In drei Arbeitsschritten haben wir das untersucht. Wie Paulus den Korinthern wirklich hier deutlich macht, was sein Ziel ist und warum er das gemacht hat. Woher kommt sein Dienstauftrag? Paulus sagt ganz deutlich, ich bin nicht freischaffender Künstler. Ich bin nicht einer, der nach eigenem Wohlgefallen das tut, was ihm gerade anliegt. Nein, er ist dienstverpflichtet. Und wie füllt er sein Amt aus? Paulus ist kein Opportunist, keiner, der sein Fähnchen nach dem Winde hängt. Nein, das macht er nicht, um den Menschen zu gefallen, sondern Gott selbst treibt ihn an. Und was ist der Ziel seines Einsatzes? Nicht der große Auftritt, sondern mit ganzem Einsatz die frohe Botschaft, das Evangelium zu verkünden. Und jetzt kommen wir zu der Textlesung, die wir vorhin gehört haben. Haben Sie die noch im Ohr? Ein Gleichnis. Da geht ein reicher Mann, verschwindet für einige Jahre ins Ausland, seinen Dienern, das müssen ja dann Leute gewesen sein, zu denen er viel Vertrauen hatte, den verteilt er in unterschiedlichen Portionen einen Teil seines Kapitals an und sagt, macht was draus. Und die setzen sich ein, die ersten beiden machen wirklich Geschäfte und können das verdoppeln. Und der dritte, der packt alles weg, vergräbt es, so heißt es in dem Gleichnis, und gibt es später wieder zurück. Und die Frage, die im Raum stand, war, ich hatte Angst vor dir. Wir haben dieses Gleichnis vor kurzem bei uns im Seniorenhauskreis besprochen. Und dann war die Aufgabe, jeder sollte dieses Gleichnis, Sie haben das ja noch im Ohr, in einem Satz zusammenfassen. Wie würden Sie das machen? Ich habe gesagt, nichts tun geht nicht. Genau das ist unsere Arbeit in der Gemeinde. Nichts tun geht nicht. Wir haben völlig unterschiedliche Begabungen. Ob alt, ob jung, ob ich weiß nicht wie, aber wir haben alle unsere Fähigkeiten, die Gott uns mitgegeben hat. Er hat uns eine ganze Menge anvertraut. Und das dürfen wir einsetzen, zur Ehre Gottes. Denn dann sind wir dienstverpflichtet, nämlich durch die Liebe Gottes. Und darum geht es. Amen.